Heike Krieger, Kai Amboss und Matthias Herdegen, Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, die heute um einen Begriff kreisen soll, der immer wichtiger geworden ist in der vergangenen Zeit, nämlich um das Völkerrecht. Gleich drei Koryphäen, möchte ich sagen, Ihres Fachs haben dazu heute hier Platz genommen. Beispielsweise Heike Krieger, Professorin für Völkerrecht an der FU in Berlin, die neulich sagte, die Idee der Menschenrechte ist sehr umfänglich unter Druck geraten. So können das nur Professoren ausdrücken. Es ist spannend, ihr dabei zuzuhören, wie sie die Idee des Völkerrechts beschreibt. Nicht als etwas Abstraktes, sozusagen nice to have, aber nichts, was groß relevant wäre, wenn es um harte Realpolitik geht. Sie dagegen sagt, von Anfang an war das Völkerrecht für diese noch junge Bundesrepublik ein Instrument. Und zwar nicht nur, um ganz deutlich eigene wirtschaftliche Interessen durchzusetzen, sondern auch, um sich im Westen zu rehabilitieren. Warum? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Kai Amboss ist bei uns, der in einem kürzlich erschienenen Buch über ein hochumstrittenes Thema nachdenkt, nämlich die Staatsräson nach Gaza. Sehr interessantes Buch, auch deshalb, weil allein die Quellenangaben sagenhafte 180 Seiten umfassen, habe ich so noch nie gelesen. Und er beschreibt darin das Dilemma deutscher Politik. Wenn ich sage, Deutschland muss sich ans Völkerrecht halten, dann kann ich nicht sagen, für Israel gilt das Völkerrecht nicht, denn da gilt ja die Staatsräson. Die Staatsräson, stellt er klar, muss immer unter dem Grundgesetz stehen. Was bedeutet das in der Konsequenz? Wir werden ihn fragen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Dann ein Mann bei uns, der vieles davon, so habe ich das verstanden, ein bisschen anders sieht. Matthias Herdegen ist bei uns. Und wenn Ihnen das aus dieser Sendung irgendwie bekannt vorkommt, dann liegt das nicht daran, dass Matthias Herdegen schon so oft hier zu Gast gewesen wäre. In persona war er, glaube ich, noch nie hier. Sein Name allerdings schon, der fällt ständig, wenn Politiker mal wieder den Angriff auf den Iran erklären müssen oder beispielsweise den Abholservice für Maduro Richtung Amerika. Ich plädiere, hat er mal gesagt, Achtung, für eine gewisse Elastizität im Völkerrecht. Und dieses gängige Verständnis des Völkerrechts, insbesondere hier in Deutschland, stilisiert Diktatoren in der Konsequenz zu beklagenswerten Opfern hoch. Das ist eine interessante These. Was genau meint er damit? Herzlich willkommen, Frau Misser. Ja, schönen guten Abend Ihnen allen. Frau Krieger, vielleicht die erste Frage an Sie. Wenn Sie in drei Sätzen Ihren Studenten oder auch mir erklären müssten, was das Völkerrecht ist, was würden Sie sagen?
Das Völkerrecht ist das Recht, das die Beziehungen zwischen den Staaten regelt. Mhm. Es betrifft auch die Beziehung zu internationalen Organisationen. Und seit wir die Idee der Menschenrechte haben, stellt es auch Standards auf, dafür, wie Regierungen sich gegen ihre Bevölkerung verhalten müssen.
Mhm. Um einmal wirklich mal ganz vorne anzufangen, weil dieser Begriff, Herr Amboss, Völkerrecht, auch wir beide haben uns in der Sendung hier schon häufig drüber unterhalten, zunehmend an Bedeutung gewonnen hat in der öffentlichen Debatte in den vergangenen Monaten insbesondere. Was regelt Völkerrecht eigentlich über den Krieg hinaus? Wir reden ja meistens im Kontext von Kriegen darüber. Was regelt es darüber hinaus?
Das ist eine sehr gute Frage, weil in der aktuellen Diskussion der Abgesang auf das Völkerrecht eigentlich immer nur bezogen wird auf dieses Friedensvölkerrecht, ja, genau. Auf die Anwendung von Gewalt. Und Völkerrecht ist ja eigentlich alles, was nicht innerstaatliches Recht ist. Also ein Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich ist Völkerrecht. Die Regelung, wie wir reisen, Grenzen überschreiten, ist Völkerrecht. Und dann haben wir natürlich regionale Organisationen wie die Europäische Union. Das ist auch regionales Völkerrecht. Also im Grunde ist unser Leben vom Völkerrecht völlig beherrscht. Mhm. Und man kann eigentlich ohne Völkerrecht gar nicht existieren. Auch als Einzelmensch, obwohl es sich natürlich an Staaten richtet, im zwischenstaatlichen Verhältnis. Aber wir alle sind auch vom Völkerrecht betroffen.
Mhm. Herr Herdegen, und warum ist dieses Völkerrecht, das offenbar so wichtig ist und dessen Auslegung vor allen Dingen, plötzlich so in der Diskussion, um nicht zu sagen in der Kritik?
Es ist deswegen in die Kritik gekommen, oder es ist Unruhe in unsere Sicht auf die Völkerrechtsordnung gekommen, weil wir hier kommen von einer Beobachterperspektive aus der warmen Behütetheit von vielen Jahrzehnten des Friedens in Europa. Wenn Sie die Menschen in Afrika, in manchen Teilen Lateinamerikas, in Asien fragen, die haben das, was wir als Krise jetzt erleben, insbesondere seit dem Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine, schon immer als eine bedrohte Ordnung erlebt. Und es ist in der Tat wichtig, dass wir sehen, dass das Gewaltverbot, der Schutz der territorialen Integrität eine wichtige Säule des Völkerrechts ist. Mhm. Es ist aber nicht das ganze Völkerrecht. Wir haben die Menschenrechte, wir haben die internationale Wirtschaftsordnung, mhm, die immer noch trotz mancher Kapriolen Trumps funktioniert. Wir haben das internationale Umweltrecht und viele andere Bereiche, die weiterhin das Verhalten der Staaten steuern.
Mhm. Frau Krieger hat gerade genickt. Satz von Ihnen, interessanter Satz. Mit Recht kann man Fiktionen herstellen. Was heißt das?
Nehmen Sie das Beispiel der Ukraine. Russland hat weite Teile des ukrainischen Territoriums besetzt. Aber im Recht erkennen wir diese Situation nicht an. Wir tun so, als ob es das nicht gibt. Wir machen eine Fiktion. Mhm. Und mit dieser Fiktion kann die Rechtsposition der Ukraine über die Zeit weitergetragen werden und unter besseren politischen Verhältnissen wieder zur Geltung gebracht werden.
Heißt konkret? Welche Möglichkeiten hat die Ukraine dann? Die kann sozusagen an verschiedenen Stellen das dann einklagen?
Zum Beispiel kann sie Klageverfahren anstrengen. Das macht sie auch. Ein wichtiger Teil des Widerstands der Ukraine ist tatsächlich eine Reihe von Verfahren vor internationalen Gerichten, wo sie Russland eben auch als Gleichberechtigten begegnen und insofern auch eine Macht ausüben können, nur eben eine Softpower.
Das heißt, es läuft alles im Hintergrund. Das kriegt die große Öffentlichkeit so gar nicht mit.
In der Tat.
Und das heißt, ist Völkerrecht etwas, was vor allen Dingen schwächeren Staaten nützt und sie schützt?
Völkerrecht ist vielschichtig. Es schützt jedenfalls auch schwächere Staaten. Zum Beispiel in dieser Idee der souveränen Gleichheit, dass alle Staaten gleich sind und politische, militärische, wirtschaftliche Machtunterschiede fürs Recht keine Rolle spielen. Mhm. Es gibt aber auch weite Teile des Völkerrechts, in denen die Großmächte schon ihre Interessen niedergelegt haben. Das beste Beispiel, das jeder kennt, ist das Vetorecht im Sicherheitsrat.
Mhm. Herr Ambus, ich habe gerade Ihr Buch erwähnt, wo Sie wirklich mal ein bisschen grundsätzlicher werden, was Staatsräson und so weiter angeht. Wenn wir noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, wie ist die Idee des Völkerrechts entstanden? Woher kommt die? Wie weit geht das wirklich zurück? Ich habe Sie, glaube ich, irgendwo gelesen, Frau Krieger, wo Sie sagen, eigentlich ist das 30-jähriger Krieg. So weit geht es zurück, wenn man so will.
Länger,
Können Sie das mal ausführen?
Das ist jetzt eine völkerrechtshistorische Frage. Da bin ich jetzt nicht vielleicht der kompetenteste in der Runde. Ich weiß nicht, ob Frau Krieger, völkerrechtshistorische Herrlegen sich, das ist ja eigenes Forschungsgebiet.
Man kann sicherlich vereinfachend sagen, dass es schon frühzeitig immer Verträge zwischen politischen Einheiten gegeben hat. Aber wenn wir das Völkerrecht so stark an den Staat als Rechtssetzer und Rechtsdurchsetzer binden, dann verknüpft es sich eben mit der Entstehung der Staatenwelt. Und das datieren wir üblicherweise ins Europa des Dreißigjährigen Krieges 1648. Ja. Und dann hat sich das Völkerrecht aber fortentwickelt und insbesondere im 19. Jahrhundert auch ist es so auch zu einem Instrument des Imperialismus und Kolonialismus geworden, der europäischen Staaten gegenüber den Staaten des globalen Südens. Es ist auf diese Weise auch ausgedehnt worden.
Ausgedehnt und auch missbraucht worden?
Missbraucht klingt mit. Es gab zum Beispiel asymmetrische Verträge, also ungleiche Verträge zwischen den Kolonialmächten und anderen Einheiten. Lange nicht jede politische Einheit ist eben anerkannt worden, weil sie ja keine Staaten waren im europäischen Sinne. Und das hat sehr viel Ungleichgewicht hineingebracht und ist erst im Laufe des 20. Jahrhunderts dann wieder verändert worden.
Mhm. Herr Herdegen, Sie sagen, eigentlich war das Völkerrecht immer schon in der Krise. Wie meinen Sie das?
Wenn wir mal die Geschichte des Völkerrechts uns vergegenwärtigen, sehen wir, dass etwa das Gewaltverbot, der unbedingte Schutz der territorialen Unversehrtheit eines Staates, sehr, sehr spät erst in der Geschichte der Menschheit aufgetaucht ist. Wir hatten das Gesandtschaftswesen. Wir hatten dann im 19. Jahrhundert schon die Versuche, die Gräuel des Krieges zu bändigen, etwas Humanitäres in den Krieg zu bringen, die Rücksichtnahme auf die Zivilbevölkerung, die faire Behandlung von Kriegsgefangenen und Verwundeten. Und erst sehr viel später, im Grunde erst seit dem Zweiten Weltkrieg, haben wir eine feste Verankerung dieses Gewaltverbotes. Mhm. Und es ist von Anfang an eine bedrohte Säule des Völkerrechts gewesen. Das sehen wir vielleicht in Deutschland nicht so sehr, weil wir eben in dieser Behaustheit aufgewachsen sind und dann mit Schrecken aus dieser heilen Welt mit dem russischen Angriffskrieg erwacht sind.
Aber wo konnte man das vorher schon sehen?
Man hätte das längst natürlich bei allen Stellvertreterkriegen, die wir in den vergangenen Jahrzehnten, 50er, 60er Jahren hatten, in Afrika, in Asien, den Interventionen, die die Staaten praktiziert haben, der Ostblock, Ungarn, Tschechoslowakei, da ist von territorialer Souveränität überhaupt nichts zu spüren gewesen.
Herr Amos,
genau darauf kommend nochmal, weil das ein wichtiger Punkt ist. Sie haben ja die Kader der Vereinten Nationen jetzt hier eingeblendet. Das war ja ein zivilisatorischer Durchbruch, dass wir dieses Gewaltverbot dann nach dem Zweiten Weltkrieg, unter anderem Franklin D. Roosevelt, weil wir 250 Jahre USA feiern, war das ganz bedeutsam in der Entstehung der Vereinten Nationen. Und weil das eben so eine Grundregel ist, die auch nicht nur aus romantischem Idealismus gemacht wurde, das sollte man, glaube ich, doch immer wieder betonen, sondern auch aus funktionellen Gründen, weil eben diejenigen, die diese Regel gemacht haben, gesehen haben, was der Zweite Weltkrieg angerichtet hat. Das betonen Sie ja zu Recht immer in Ihren Sendungen. Diese Anwendung militärischer Gewalt führt ja zu Toten. Da gibt es sehr viel Leid. Und meistens ist es das Leid der Zivilbevölkerung. Lassen wir mal die materiellen Schäden, Eigentumsverletzungen beiseite. Und da ist vielleicht der Begriff der Elastizität, um den reinzubringen, den Herrn Herdeck ja benutzt und der ihn ja bezieht, um etwas jetzt vielleicht kontroverser reinzubringen, auf die Ausnahme vom Gewaltverbot. Wir sagen ja, es gibt eine Regel, die heißt Gewaltverbot, und da gibt es eine ganz wichtige Ausnahme, das ist das Selbstverteidigungsrecht. Eine andere wäre, der UN-Sicherheitsrat sagt, ihr dürft Gewalt anwenden.
Aber Sie sagen, das ist wichtig, ne, für die Zuschauer zu verstehen, das sind die zwei Gründe.
Die zwei Grundausnahmen.
Es gibt noch. Also entweder UN genehmigen das oder du wirst angegriffen.
Genau. Also es gäbe jetzt noch, wir können noch diskutieren über die sogenannte humanitäre Intervention, die ist aber völkerrechtlich nicht anerkannt, aber das ist vielleicht interessant, weil ein bekannter deutscher Politiker, der auch in Ihrer Sendung war, Sie haben ihn aber nicht angesprochen darauf, Herr Lanz, nämlich Joschka Fischer hat ja die Kosovo-Intervention 1999 begründet, unter anderem mit der Bezugnahme auf Auschwitz. Also es wird ein Genozid begangen der Serben gegen die Kosovo-Albaner. Und da fiel ja auch der Begriff der humanitären Intervention, der aber jetzt in der Staatenpraxis und Völkerrecht eigentlich nicht anerkannt ist. Die Grundausnahmen sind diese beiden. Und jetzt vielleicht, um darauf auf diese Elastizität zu kommen, weil das ja ein wichtiger Punkt ist. Wenn Herr Herdeck so allgemein sagt, es kann nicht sein, dass ein Staat, der vielleicht bedroht ist, existenziell bedroht, einfach nichts tut. Da würden wir wahrscheinlich auf dieser abstrakten Ebene alle zustimmen. Also die Frage ist immer der konkrete Fall.
Zum Beispiel
Irankrieg, der letzte Irankrieg. Da ist ja die Frage, wann können wir sagen, also erstmal, wenn man diese Ausnahme akzeptiert, man muss da auch sehen, dass der globale Süden oder die Welt nicht unbedingt die Erweiterung der Selbstverteidigung, das ist ja eine Vorverlagerung, es ist ja kein bewaffneter Angriff im Sinne Panzerrollen, Flugzeuge schießen Drohnen ab oder Bomben, sondern es ist ja eine Vorverlagerung. Das ist eine Position, die kam ja nach September 11 durch Bush. Die Bush-Doktrin kam das ja, dass man nicht warten muss. Da würde der Westen, wenn es den noch geben sollte, wahrscheinlich sagen, das ist okay so. Aber der Proof ist in the pudding. Also die konkrete Frage ist dann eben, wie im Falle des Iran, wie entscheiden wir das dann? Und da ist natürlich das sehr empirisch immer, also sehr eine tatsächliche Frage. Denn dann müsste man zum Beispiel genau wissen, wie real ist die Bedrohung mit Atomwaffen in so einem Konflikt.
Also wie real ist die Bedrohung Israels
durch den Iran
in puncto Atomwaffen?
Genau.
Also das war ja auch die Begründung für den Krieg. Ne?
Genau.
Und auch jemand wie Trump hat diese Begründung herangezogen und sagt, die bedrohen ja nicht nur Israel, bedrohen auch uns. Das hat ihm in Amerika halt keiner geglaubt. Das war das Problem.
Also das wäre ein Aspekt. Und dann natürlich gibt es da eine Absicht dieses Staates, auch diese Waffe einzusetzen. Und dann gibt es diese berühmte Aussage, es muss das letzte Fenster der Möglichkeit sein, des möglicherweise angegriffenen Staates zu reagieren. Diese drei Elemente, ich muss das nochmal wiederholen, die schon voraussetzen, dass wir eine Ausdehnung des Selbstverteidigungsrechts akzeptieren. Das ist keineswegs die Meinung der Welt. Da ist eine sehr westliche Auffassung, denn man
das
muss
ist die Meinung von Herrn Herdecken.
Ja, wir sind ja hier auch nicht die Welt. Ich meine allgemein nicht die Welt, Staatenwelt. Das meinte ich jetzt. Wir sind ja nur kleine Professoren. Entscheiden sich ja die Staaten, die Praxis machen. Aber der Punkt ist eben da auch. wir müssen das immer dann an konkreten Fällen diskutieren.
Okay, lass uns das doch einmal an diesem Fall diskutieren. Frau Krieger, wie stellt sich das für Sie dar? Ich weiß, dass Sie in Ihrer Arbeit auch viel über Glaubwürdigkeit nachdenken, über Reputationsverlust, den insbesondere Deutschland auch erlitten hat. Gerade wenn es um Gaza ging, Sie sagen, Deutschland muss da seine Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Es gibt so ein Schlagwort, das auch jemandem wie mir, wenn ich in der Welt immer unterwegs bin, immer wieder entgegenkommt und in letzter Zeit häufiger, mit großer Vehemenz zum Teil vorgetragen, doppelte Standards. Wir können euch nicht mehr ernst nehmen. Bei Putin verdammt ihr das, aber wenn andere das machen, ist kein Problem. Dann duckt ihr euch weg oder sagt, wir prüfen das noch und so weiter. Wenn wir jetzt einmal auf diesen Fall gehen, der letzte Krieg. Amerika und Israel greifen gemeinsam Iran an. Völlig streitig. Was ist Ihre Auffassung? Ist das völkerrechtlich gedeckt, was da passiert ist?
Aus meiner Sicht war das völkerrechtswidriges Handeln, weil es eben aus meiner Sicht überhaupt auch in der unmittelbar bevorstehenden Angriff gefehlt hat. Auch das Window of Opportunity, dieses Fenster der letzten Möglichkeit, ist aus meiner Sicht faktisch nicht erreicht. Es gab noch Verhandlungen in Genf. Verhandlungsoptionen müssen ausgeschöpft werden.
Der Angriff fand statt, während verhandelt wurde.
Eben, ne? Eben, genau. Das ist ja eben ein, für mich ein deutliches Zeichen, dass es eben nicht diese letzte Möglichkeit gewesen ist. Und was steht denn hinter so einem strikteren Herangehen, hinter weniger Elastizität? Es ist ja die Sorge eben vor der Eskalation, die mit einem Krieg typisch verbunden ist. Man hat historisch immer die Idee gehabt, den Krieg schnell beenden zu können. Weihnachten sind wir zu Hause, war das Stichwort im Ersten Weltkrieg. Und es hat sich nicht verwirklicht. Und wir erleben es im Grunde auch jetzt schon wieder, dass die USA ihre Kriegsziele nicht erreichen, dass der Konflikt eskaliert ist, dass die Weltwirtschaft mit in Schaden gezogen wird und dass zu allem Überfluss und am schlimmsten natürlich eben auch viele Opfer schon unter der Zivilbevölkerung zu beklagen sind. Und deshalb will das Völkerrecht eben diesen hohen Standard, diesen strikten Standard.
Und ich muss nochmal nachfragen, bevor Herr Erding gleich antworten darf. Sie haben gerade das Wörtchen unmittelbar benutzt. Steht der Angriff, also der iranische Angriff auf Israel mit Hilfe einer Atombombe, Nuklearwaffen, unmittelbar bevor? Geht es darum? Ist das der zentrale Begriff?
Auch das ist umstritten. Das wird auch Herr Hardegen sicherlich gleich einiges sagen. Aber es gibt eine sehr verbreitete Meinung, die immer noch an dieser Unmittelbarkeit festhält. Man sieht im Grunde, dass die Staaten, die diesen strikten Standard auflösen wollen, die Staaten sind, die vor allem intervenieren. Während die Staaten, die auf der anderen Seite stehen, sich an einen strikten Standard halten wollen. Und wenn das Völkerrecht Glaubwürdigkeit behalten soll, kann es nicht allein durch Interessen von Großmächten bestimmt werden.
Herr Erdogan gibt einen schönen Satz von Ihnen im Zusammenhang. Es genügt nicht, Achtung, sich immer in piepsiger Empörung über Trump zu ergehen. Das hat mir sehr gefallen, also einfach rein, was die Formulierung angeht. Der Inhalt ist natürlich eine Provokation.
Ja. Vielleicht deswegen auch, weil die Situation ein kleines bisschen komplexer ist. Man kann mit sehr guten Gründen behaupten, dass lange vor den Militärschlägen Israels und der USA schon im vergangenen Sommer und jetzt wieder, ein Kriegszustand bestanden hat, nämlich durch den bewaffneten Angriff, den Iran direkt und gewissermaßen über seine Hilfstruppen in Gaza und im Libanon orchestriert hat.
Hisbollah und Hamas.
Ganz genau. Und die Frage ist, was bedeutet das? Besteht denn ein Selbstverteidigungsrecht noch heute? Oder wie ist es, wenn der Konflikt etwa deeskaliert? Muss dann wieder ein neuer Angriff kommen? Das sind alles sehr umstrittene Fragen. Das heißt, wir bewegen uns hier nicht in einem Bereich, wo wir mit Verlässlichkeit und Gewissheit sagen können, so ist es ganz genau. Und das ist etwas, was ich in der deutschen Debatte etwas vermisse, dass wir etwas zurückhalten. Das sind mit Evidenzurteilen. Im Falle des Iran haben wir ja eine ganz besondere Situation. Wir haben einen Nachbarstaat, der dabei ist, sich ein Nuklearprogramm zuzulegen, Atomwaffen, der ständig, auch im vergangenen Jahr, aufrüstet mit seinem Raketenpotenzial, der Hunderte und Tausende von Raketen in unterirdischen Bunkern vergräbt, sodass wir möglicherweise nicht einmal die USA in der Lage sehen, dieses Potenzial verlässlich zu zerstören. Sie haben Frau Krieger davon gesprochen. Trump hat seine Kriegsziele möglicherweise nicht erreicht, weil nicht einmal die USA in der Lage waren, dieses Vernichtungspotenzial an Raketen zu zerstören.
Aber dann fällt dann habe ich
aufgesetzt auf dem Ganzen die offene Vernichtungsabsicht als Teil der Staatspolitik. Mhm. Das ist eine ganz außerordentliche Bedrohungssituation. Und natürlich war es so, dass wir früher warten konnten, bis der Gegner mobil gemacht hat. Das ist längst nicht mehr so. Und wir müssen davon ausgehen, dass eines Tages eine Situation kommt, wo wir gegen das Raketenpotenzial von Iran nicht mehr ankommen können. Dann können wir auch den Aufwuchs und die Bestückung mit Nuklearwaffen nicht mehr verhindern. Und dann müssen wir daran denken, dass Israel mit einer einzigen Atomwaffe vernichtet werden kann. Immerhin, wir haben einen Fortschritt in der Diskussion. Seit einigen Jahrzehnten besteht Konsens, dass es ein präventives Selbstverteidigungsrecht gibt. Das haben früher auch deutsche Völkerrechtler nicht anerkennen wollen.
Herr Moss.
Also es sind zwei Sachen, die ich gerne sagen würde. Einmal, die Frage des Selbstverteidigungsrechts ist eine Frage. Und jetzt sind Sie gekommen zur Frage, besteht da ein bewaffneter Konflikt? Das ist ein anderes Thema. Das ist jetzt, müssen wir wirklich unterscheiden. Und darüber besteht doch ziemlich Einigkeit. Es gab ja auch Vereinbarungen, es gab Waffenstillstände. Also das ist ein Argument, was noch schwächer ist als das Argument der Selbstverteidigung. Natürlich kann man das auch bringen und es wird auch gebracht. Aber das muss man erstmal unterscheiden. Weil wir ja anfangen, über die Elastizität des Selbstverteidigungsrechts zu reden. Also nicht, dass wir jetzt die Zuschauer verwirren. Jetzt kommt der Herdigen mit dem Argument, es gab immer schon bewaffneten Konflikt. Und Herr Trump sagt ja, seit Jimmy Carter versucht hat, die Geiseln zu befreien. Also seit Khomeini aus Paris zurückgekommen ist, haben wir einen bewaffneten Konflikt mit Iran.
Also seit 1979,
Herr Herdegen, auch nicht gehen. Also das ist mal das erste Argument. Und das zweite Argument ist natürlich, wenn ich jetzt das Argument bringe, dass, also erstens glaube ich auch nicht, dass es Konsens ist in der Welt, dass diese präventive Selbstverteidigung existiert. Das ist vielleicht in Deutschland stärker anerkannt worden durch September 11, seit dem Anschlag auf die USA. Aber weltweit, Herr Herdegen, wenn Sie Völkerrechte des globalen Südens nehmen, wenn Sie Staatenpraxis nehmen, würde ich nicht sagen, dass das Konsens ist. Aber lassen wir das dahingestellt. Wenn Sie argumentieren, dass man das Potenzial der Iraner auf eine Atomwaffe vernichten will und wir jetzt konstatieren müssen, und da muss man halt doch auf die Evidenz, die Iran-Experten unter anderem auch in dieser Sendung gesagt haben, gehen. Am Ende stehen wir schlechter da als vor dem Krieg, als 2015, als wir das Abkommen hatten von Obama und den P3 plus 1, nämlich Deutschland hat da mitverhandelt. Das heißt, wir haben, Sie sagen selbst, Iran wird vielleicht, wir wissen nicht, wo das Uran liegt, Iran kann weiter anreichern. Wir haben also nichts erreicht. Sie sagen selbst, die Amerikaner haben es nicht erreicht. Deswegen frage ich Sie noch mal. Sie hatten ja vorher da auch eine klare Meinung. Sind Sie immer noch der Meinung, nachdem jetzt alle Experten durchgängig sagen, dieser Krieg hat eigentlich nicht das erreicht, was wir wollten, also nicht mal den Iran geschwächt, sondern eher gestärkt, sind Sie immer noch der Meinung, dass die militärische Gewaltanwendung sinnvoll war? Und die ganzen Opfer, die das gebracht hat, lassen wir jetzt mal außen vor, aber rein funktional betrachtet, ist das nicht ein Argument dafür, dass das Gewaltverbot doch einen großen Sinn hat, wenn so ein Krieg, der weltweite Verwerfung hat und ein Regime stabilisiert, was wir eigentlich nicht gerne wollen, am Ende die militärische Lösung gibt es nicht.
Ja, dann werfen Sie im Grunde ja den USA vor, nicht radikal genug gewesen zu sein. Dann sagen Sie, dann bitte auch mit Bodentruppen, dann werben Sie ja im Grunde für eine Eskalation des Konfliktes.
Nein, ich bin für den
Verhandlung. Und vielleicht noch zu der Frage der präventiven Selbstverteidigung. Also seit Anfang dieses Jahrtausends gibt es eine Erklärung aller Staats- und Regierungschefs der Vereinten Nationen, die sagt, wir anerkennen ein Recht der Selbstverteidigung in präventiver Weise, jedenfalls dann, wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht.
Genau.
Das ist Konsens. Und die Frage ist, wie konstruiere ich den Begriff der Unmittelbarkeit in einer ganz speziellen Bedrohungssituation? Muss ich nicht daran denken, dass irgendwann mal der Punkt gekommen ist oder kommen wird, wo eine effektive Abwehr nicht mehr möglich ist? Und vielleicht haben wir diesen Punkt schon erreicht. Das ist das, was ich meine mit einer gewissen Elastizität. Ich behaupte damit nicht, dass meine Einschätzung die evident richtige ist. Ich warne aber davor, dieses Evidenzurteil für die Gegenmeinung in Anspruch zu nehmen.
Mhm. Frau Krieger.
Ich glaube, dass ein Stück weit das Problem doch genau in dieser Evidenzfrage liegt. Auch die USA waren nicht in der Lage, in hinreichender Art und Weise darzulegen, dass die Evidenz dafür vorliegt, dass sich das Window of Opportunity schließt. Selbst die Sicherheitsdienste haben unterschiedliche Aussagen zu dieser Frage gemacht. Und ich glaube, in einem Rechtssystem, in dem wir kein Gericht haben, das verbindlich für alle festlegt, wie die Tatsachenlage war, wie die rechtliche Bewertung ist, müssen wir Informationen haben, auf denen wir wir ein belastbares Urteil machen können. Und auch die Staaten brauchen diese Informationen. Und das fehlt
letztlich. Ich würde Ihnen gerne was zeigen, weil es sich gerade so dreht um dieses Wörtchen unmittelbar, ja, und die Unmittelbarkeit. Unmittelbar ist offenbar ein sehr dehnbarer Begriff. Das kann man gut zeigen am Beispiel von Benjamin Netanyahu. Schauen Sie mal, seit 30 Jahren steht irgendwas ganz unmittelbar bevor.
Meine Damen und Herren, die Zeit läuft ab. Wir müssen handeln. Die beiden Staaten, die miteinander um die Vorherrschaft wetteifern, wer als erster Atomwaffen besitzen wird, sind der Irak und der Iran. Sie sind sehr nah dran. Sie sind nur 6 Monate davon entfernt, etwa 90% des benötigten Urans für eine Atombombe zu haben. Man muss jetzt eine rote Linie ziehen. Der Iran ist so gefährlich. Nur noch wenige Wochen trennen ihn davon, über das spaltbare Material für ein ganzes Arsenal von Atombomben zu verfügen. Sie verfügen über die Mittel und das Wissen, um sehr schnell eine Bombe zu bauen. Wenn man den Iran nicht aufhält, könnte er in sehr kurzer Zeit eine Atombombe herstellen. Innerhalb eines Jahres oder auch innerhalb weniger Monate. Hätten wir die beiden Militäroperationen nicht durchgeführt, hätten sie jetzt oder in 1 oder 2 Monaten eine Bombe gehabt.
Unmittelbar.
Israel und die USA haben ja einiges dafür getan, dass dieses Atomwaffenprogramm so nicht fortgeführt wird. Ich erinnere an die Cyberangriffe und so weiter. Und so weiter und so fort. Mhm. Und es gibt eine Fülle von Aktionen, von denen wir gar nichts wissen, weil keine der beteiligten Seiten diese Dinge offenlegen wird. Wir haben auf der anderen Seite auch ganz klare Bekundungen der Internationalen Atomenergiebehörde, die sagt, dass Iran permanent seine Verpflichtungen im Hinblick auf die Urananreicherung verletzt hat. Bis in die jüngste Zeit. Auch das gehört natürlich zum Befund. Mhm. Und wir haben in einer solchen Situation, ich spreche noch einmal von den Trägersystemen und ihrem Aufwuchs, auch etwas, was wir bei der Frage der Unmittelbarkeit mit berücksichtigen müssen. Mhm. Und ein weiteres, Frau Giger hat es ja angesprochen und Sie, Herr Lanz, auch. Die andere Säule, die wir haben, ist ja eigentlich der Weltsicherheitsrat. Das ist ja gewissermaßen auch die Geschäftsgrundlage für das Gewaltverbot. Und wir erleben seit Jahrzehnten, dass er eben nicht in der Lage ist, bedrohten Staaten verlässlichen Schutz zu geben. Und in einer solchen Situation muss ich versuchen, die Balance von Unterwerfung unter das Völkerrecht, Rechtsbindung, Bindung an das Gewaltverbot auf der einen Seite und Schutzgewährung durch die internationale Ordnung wieder ins Lot zu bringen. Und wenn ich zu eng bin in der Auslegung der Selbstverteidigung, verfehle ich dieses Ziel. Die Staaten, die kein Interesse haben an einer etwas elastischen Auslegung, das sind die Staaten der schlichten Beobachterperspektive. Das sind die Staaten, die sich nicht bedroht fühlen oder die auch gar nicht von ihren Möglichkeiten in die Rolle kommen, sich über eine Intervention Gedanken zu machen. Ich bin mir ganz sicher und von einigen Großmächten weiß ich, dass alle Großmächte einer großzügigen Doktrin der Selbstverteidigung nachhängen. Es gibt ganz ausdrückliche Erklärungen, etwa im Fall von Terrororganisationen mit schmutzigen Bomben, wo ganz klar wird, die Militärdoktrin fragt nicht danach, ob ein Angriff irgendwie in allernächster Zeit sicher und verlässlich erkennbar ist, weil einfach das Risiko des Nichtstuns viel zu groß ist. Und das gilt für alle Großmächte.
Ja. Hat er da einen Punkt, wenn er sagt, genau kann man das nie wissen?
So ganz redlich finde ich jetzt die Argumentation nicht, Herr Herdegen. Sie können nicht sagen, dass das Joint Comprehensive Abkommen, was Obama geschlossen hat 2015, ja, mit den Permanent Members und Deutschland, nicht erfolgreich war. Dann ist Trump rausgegangen und dann hat die Urananreicherung wieder angefangen. Also wir hatten zu der Zeit eine Kontrolle also durch die
internationalen Abkommen 2015 aufgekündigt und seitdem beschleunigt sich das.
Und wir hatten Zugang über die Atomenergiebehörde zum Iran, den wir heute nicht haben. Und Sie können nicht nur sagen, es hätte alles. Natürlich hat Israel auch iranische Physiker getötet. Es gibt diese Aktion, das stimmt, das ist Gewaltanwendung, aber Sie können nicht sagen, dass allein die Gewaltanwendung das Problem ist. Ich bin der festen Meinung, sowohl aufgrund der früheren Verhandlungen, aber auch jetzt, man hat doch gar nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die man noch hatte. Also die Toolbox von Sanktionen, die Möglichkeit, den Iran wirklich massiv zu sanktionieren. Und Was Frau Krieger sagte, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Staaten, die militärische Gewalt anwenden, müssen uns als Weltöffentlichkeit doch die Beweise liefern, dass es gerechtfertigt ist, okay, dass es so eine unmittelbare Bedrohung ist. Und diese Beweise sind einfach nicht geliefert worden. Oder haben Sie die gesehen?
Also ich halte die Behauptung, dass das Atomabkommen einen verlässlichen Beitrag geleistet hat, die Sicherheit Israels zu gewährleisten, das halte ich für eine sehr blauäugige Deutung. Ich glaube auch, dass hier die historische Abfolge verkehrt wird. Lange vor Trump gab es große Unzufriedenheit in der amerikanischen Regierung, in anderen westlichen Regieren über den Umgang mit dem Atomprogramm und den Versagen dieses Abkommens. Und die Sanktionen, die wirtschaftlichen Sanktionen, die haben wir wirklich bis zum Äußersten getrieben. Die USA und die westliche Welt hat die Daumenschrauben dem Iran ganz gewaltig angelegt.
Ich würde gerne einmal sozusagen noch mal zusammenfassen, welche Frage da eigentlich gerade im Raum steht, Frau Krieger, und auch an Sie, Herr Amboss. Eigentlich steht doch die Frage im Raum, schützt das Völkerrecht die Falschen? Schützt das Völkerrecht Leute wie Nicolas Maduro? Schützt das Völkerrecht das Mullah-Regime in Teheran? Anderes, ich fand damals sehr interessantes Beispiel, weil ich damals den Film von Catherine Bigelow, Zero Dark Thirty hieß der, gesehen habe, der ja minutiös nachzeichnet die Erschießung von Osama Bin Laden in Abbottabad. Wo die sozusagen reingehen, die pakistanische Regierung weiß darüber nicht Bescheid. Und ich saß damals, also schon ein bisschen her, als junger Mensch da, keine Ahnung von Völkerrecht, aber mein Instinkt sagte mir, was ist das eigentlich für ein Vorgang, in dem ein Staat wie die USA, einfach weil sie es können, eindringt auf fremdes Territorium, landet in irgendeinem Compound, auf einem Platz dort, auf einer Rasen, reingeht, jemanden umbringt und wieder rausfliegt. Venezuela, ähnliches Ding. Haben die etwas gemacht, was nur sie in der Lage sind zu machen. Aber das Störgefühl bleibt. Andererseits, dann sieht man jemanden wie Maduro da und auch seine Frau, sagt, naja gut, also der Anführer eines solchen Narkostaates, ein Typ, der seine eigene Bevölkerung dermaßen unterdrückt, ein Mullah-Regime in Teheran, das in wenigen Wochen 30.000, 40.000 Leute umbringen lässt. Welches Mitleid soll man mit denen haben? Welches Mitleid soll man mit Osama Bin Laden haben? Wie geht Ihr Argument dagegen?
Es geht nicht darum, Mitleid mit diesen Personen zu haben, sondern es geht darum,
es geht darum,
sicherzustellen, dass die Regeln eben doch gleichmäßig angewandt werden und dass Ausnahmen auch verallgemeinerbar sind. Wir können kein Selbstverteidigungsrecht nur für den Iran schaffen, sondern wenn wir davon ausgehen, dass es sich um eine Rechtsregel handelt und nicht um einen politischen Kompromiss, dann muss es verallgemeinerbar sein. Und dann müssen wir uns das auch entgegenhalten lassen können. Ich kann mal ein Argument ad absurdum machen an dieser Stelle. Stellen Sie sich vor, Deutschland folgt den Aufforderungen, in der Zeitenwende wieder Atomwaffen zur Verfügung haben zu wollen. Würde das dann ein russisches Selbstverteidigungsrecht auslösen, weil wir das ernsthaft betreiben und vielleicht damit drohen?
Oder noch nicht mal eigener. Deutschland würde sagen, wir begeben uns unter den französischen Atomschirm. Und Sie sagen, das könnte dann doch in der Logik Russland so provozieren, dass man sagt, na gut, dann müssen wir die Deutschen jetzt leider angreifen.
Es zeigt nur, wozu es führt, wenn man diese Regeln eben aufweicht. Und deshalb denke ich, muss man damit vorsichtig bleiben. Es ist eine Zumutung, dass Israel im Moment noch immer warten soll nach dieser Vorstellung, die ich formuliere. Das weiß ich. Aber es ist fundamental wichtig, und das ist die Entscheidung des Rechts aus meiner Sicht, zu sagen, wir wollen nicht die Eskalationsgefahr und die Missbrauchsgefahr, die mit Elastizität im Gewaltverbot einhergeht, weil man den Flaschengeist, den man aus der Flasche holt, eben nicht mehr so leicht einfangen kann.
Ist das, Sie dürfen sofort Herr Herdegen
haben. Putin hat ja schon so argumentiert. Also Putin hat ja bei seinem Angriffskrieg auf die Ukraine die präventive Selbstverteidigung angeführt. Und er hat das Kosovo-Beispiel angeführt, weil er gesagt hat, hier die russischstämmigen Kollegen in der Ostukraine sind einem Genozid durch das faschistische Regime aus Kiew ausgesetzt. Das Blueprint, also die juristische Argumentation, hat er vom Westen genommen. Und da sind wir bei dem Thema ja. Nochmal, was immer wichtig ist, der Doppelstandards. Wir können halt diese Regel nicht, also die Frage ist immer, reden wir jetzt für ein Selbstverteidigungsrecht für die ganze Welt oder reden wir von einem für Israel? Und das muss ja allgemein gelten.
Es ist ganz interessant, weil Sie das gerade anführen. Ich habe das zufällig hier. Ne? Trump bezeichnet ja diesen Krieg als größere Kampfoperation. Manchmal sagt er auch Little Journey, wir haben eine kleine Reise da gemacht und so, macht sich darüber lustig. Putin hat ja, wissen wir alle, das mit der Ukraine eine militärische Spezialoperation genannt. Und interessant ist, dass sowohl die Amerikaner als auch Russland sich beide offensichtlich nicht als Aggressoren sehen. Pete Hegseth, der amerikanische Kriegs- oder Verteidigungsminister, je nachdem, wie man ihn nennen möchte, wurde neulich mit dem Satz zitiert, wir haben diesen Krieg nicht angefangen, wir beenden ihn. Mhm. Und es gibt einen anderen bemerkenswerten Satz, der ganz ähnlich klingt. Unsere Spezialoperation ist nicht der Beginn eines Krieges, sondern ein Versuch, einen Krieg zu beenden. Zitat Ende, Wladimir Putin. Das heißt, da argumentieren beide auf die gleiche Art und Weise.
Also der Kosovo-Fall ist eigentlich das Beispiel. Also Putin hat dieses Kosovo-Argument, was damals die NATO benutzt hat, also Joschka Fischer, dass wir sagen, es gibt einen möglichen Genozid gegen die Kosovo-Albaner, die UCK, die wir heute, ich bin ja in diesem Gericht, die wir heute aburteilen, die haben ja damals gerufen, helft uns, die Serben bringen uns um. Und dann haben wir gesagt, wir machen das ohne UN-Sicherheitsratsbeschluss. Wir haben ja auch was erreicht, nämlich es gab keine weitere Ermordung, das wurde dann beendet. Aber Putin hat genau dieses Argument gebracht für den Fall der Situation in der Ostukraine, im Donbass. Er sagte, das ist ein Genozid. Und weil wir rechtliche Regeln auch im innerstaatlichen Recht gleich
anwenden. Um das kurz zu erklären, er hat gesagt, da werden arme Russen, die auf ukrainischem Staatsgebiet, bedroht von bösen ukrainischen Faschisten.
Recht ist immer ein Regelwerk, was sehr abstrakt ist. Es muss für Herrn Herding, für Herrn Ambos und Frau Krieger und Herrn Lanz gleich gelten. Das innerstaatliche Recht auch. Und genauso muss das Völkerrecht im Grundsatz für die Staaten gleich gelten. Deswegen ist meine Frage an Herrn Herding nochmal als Gegenfrage. Kann man in dieser Elastizität des Selbstverteidigungsrechts, die Sie vertreten, dann auch Russland als Aggressor einsetzen oder als die selbstverteidigende Staat? Wie gehen Sie damit um? Hat Russland nicht auch ein präventives Selbstverteidigungsrecht? Auch an dem Fall, den Frau Krieger bildet, einer deutschen Atombewaffnung.
Also ich halte die Sorge, wir könnten mit unserer völkerrechtlichen Argumentation in der einen oder anderen Richtung Russland Munition liefern für reichlich absurd.
Aber Sie argumentieren
doch so,
die
Russen, weil sie dazu führt, dass wir problematische Operationen, das stehe ich gerne zu, Venezuela, Iran, darüber kann man streiten,
auch
eine Ebene stellen mit einem Vernichtungskrieg, bei dem ja nicht nur das Gewaltverbot missachtet worden ist, sondern die noch tiefer liegende Schicht, der humanitäre Kern der Kriegsführung mit dem Terror gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine auch aufgegeben worden ist. Wir haben von Seiten Russlands eine völlige Aufsage, eine völlige Abkehr vom Völkerrecht insgesamt. Und in dieser Situation zu sagen, ja, wir müssen vorsichtig sein, wir dürfen keine Nuklearallianz mit Frankreich machen, weil uns dann Russland angreifen könnte, unterstellt, dass irgendwelche rechtlichen Argumente bei Putin irgendeine Rolle spielen.
Aber
Putin hat sich vom Völkerrecht völlig abgesagt.
Herr Putin argumentiert
und
mit
auch Ihr Hinweis auf die dritte Welt, die ich ein bisschen kenne. Jedenfalls
globaler
an einigen
Süden.
Ecken.
Globaler
der
Süden.
Globale Süden, nennen Sie ihn, wie Sie es wollen. Der tickt, was die Regierungen angeht, auch ein bisschen anders. Da ist es in erster Linie natürlich der Blick schon auf die Völkerrechtsordnung, aber es ist der Blick auf Interessen und es ist der Blick vor allen Dingen auf familiäre Beziehungen. Das erklärt, warum manche Staaten Lateinamerikas, Afrikas
Beispiel jetzt
nicht die russische Aggression in den Vereinten Nationen verurteilen
wollen. Beispiel? Ja? Beispiel? Können Sie
beispielsweise Südafrika, Namibia haben sich nicht entscheiden können, die russische Aggression zu verurteilen. Nicht, weil sie die gutheißen, sondern weil sie sagen, Russland ist gewissermaßen Familie. Ja, die haben uns doch früher unterstützt und deswegen können wir doch ein Familienmitglied nicht verurteilen, nur weil es einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen hat.
Es gibt viele Gründe. Die Nichtverurteilung 2014 oder die vielen Stimmen, die aus dem globalen Süden fehlten, haben auch damit zusammengehangen, dass zuvor der Irakkrieg stattgefunden hat und dass die Bilder des Irakkriegs, die Rechtswidrigkeit des Irakkriegs 2003 die Bilder aus Abu Ghraib sich auch in das öffentliche Bewusstsein eingebrannt haben und dass der Westen auch als rechtsverletzend dargestellt hat. Und es ist auch, glaube ich, nicht jeder, aus jeder Perspektive nachvollziehbar, dass nur der Ukraine-Krieg ein großer Sündenfall sein soll, aber die Interventionen in den globalen Süden nicht.
Wenn man sich die Bewertungen weltweit anschaut, was ist dann Gaza in der Bewertung von Völkerrechtlern? Wo stehen wir da heute? An welchem Punkt?
Wollen Sie es beantworten? Oder?
Vielleicht noch ganz kurz. Also es ist mir schon wichtig zu sehen, dass es hier nicht um unterschiedliche Deutungen für den Westen und für andere Staaten geht. Ich glaube, das ist auch nicht ganz fair, mir das zu unterstellen. Es geht mir darum, handelt es sich um eine Operation, die umstritten ist? Und hier nehme ich für mich kein Evidenzurteil in Anspruch, billige es aber auch der Gegenmeinung nicht zu. Das ist vielleicht unser Unterschied. Oder handelt es sich um eine grundsätzliche Abkehr von jeder Bindung an das Völkerrecht? Und nur in diesem Zusammenhang habe ich den Zielgericht gegen die ukrainische Zivilbevölkerung gerichtete Kampfführung genannt, um zu sagen, hier sehen wir, dass eine grundsätzliche Abkehr vom Völkerrecht passiert. Nicht nur ein umstrittener Handeln, ein vielleicht punktueller Verstoß, sondern eine grundsätzliche Aufkündigung des Völkerrechts durch ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats. Und das würde ich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, das würde ich in der Tat als einen Epochenbruch bezeichnen.
Aber dann müssten Sie doch auch darauf hinweisen, dass die USA beispielsweise im Falle von Venezuela keinerlei völkerrechtliche Rechtfertigung für ihr Handeln vorgebracht hat. Nicht in den Debatten des Sicherheitsrates, nicht in ihren Presseerklärungen, nicht in der Pressekonferenz. Und damit sich doch im Grunde auch vom Völkerrecht und von der Sprache des Rechts abgelöst hat und nicht bereit war, anders als die Bush-Administration im Fall Noriegas, noch nach völkerrechtlichen Rechtfertigungen zu suchen und diesen völkerrechtlichen Austausch zu suchen, also das Völkerrecht für eine relevante Größe zu halten. Das haben die Trump-Administration auch nicht mehr getan.
Wir wissen, dass in der Tat die Trump-Administration nicht in der Begrifflichkeit des Völkerrechts argumentiert. Und das ist eine sehr beunruhigende Erfahrung für uns alle. Venezuela wäre an sich ein geradezu idealer Kandidat für eine humanitäre Intervention gewesen, wenn wir an die massiven Menschenrechtsverletzungen denken, wenn wir daran denken, ein Drittel der Menschen ist aus dem Land geflohen. Es gibt Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof, Berichte der Organisation amerikanischer Staaten und so weiter und so fort. Aber Trump benutzt dieses Argument nicht. Ja, und das macht es natürlich auch sehr leicht seinen Kritikern. Und in der Tat, wenn sich ein Staat nicht auf eine humanitäre Intervention beruft, kann man sie ihm auch nicht unterschieben. Nur, wenn Sie die Reaktion der Menschen in Venezuela sehen, das ist zunächst mal eine große Erleichterung. Und das würde ich doch in eine andere Schublade stecken als den Angriffskrieg Russlands. Aber da Herr Ambus, Sie wollen das nicht als Vernichtungskrieg Argument bezeichnen. Ich weiß nicht, wie man den Krieg gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine anders nennen soll.
Ja, ja, da kann man jetzt, natürlich kann man das anders sehen, aber Herr Erding, wir kommen immer wieder auf das gleiche Problem zurück. Trump hat ja kein Interesse an den Menschen in Venezuela. Er hat ein Interesse daran, ein Regime einzusetzen mit einer Person, nämlich Herr Maduro, die er abgezogen hat. Das restliche Regime ist noch da, das wissen Sie so gut wie ich. Die Leute sind weiter im Gefängnis. Wir hatten ein Amnestiegesetz, was am Ende nicht dazu geführt, dass Leute freigelassen wurden. Also die zwei Hauptoppositionsfiguren sind nicht im Land, dürfen nicht einreisen. Ja, also insofern hat das mit humanitärer Intervention gar nichts zu tun. Das wäre wirklich jetzt eine Fiktion, das in den Herrn Trump zu unterstellen. Und deswegen ist der Vergleich Trump-Putin, der geht nicht unbedingt besser für Trump aus. Ein Politiker, der sagt in der New York Times, für mich gilt nur meine eigene Moral als Kriterium, ist doch nicht besser als Putin. Oder? Aus unserer Sicht.
Aber wenn, können wir noch mal. Also gut, wenn Sie meinen, dass die Aktion gegen Maduro, die in der Bevölkerung von Venezuela für große Erleichterung gesorgt hat, mit der einzigen Kritik,
von Trump,
dass das Regime noch teilweise in Amt und Würden ist.
Das ganz gesamte Regime, außer Maduro.
Wenn man das auf eine Stufe stellen möchte,
nein, das habe ich ja nicht gemacht.
Habe
ich nicht gemacht.
Dann wäre das nicht meine Sichtweise.
Sie weichen doch dem Argument aus letzten Endes, dass die Trump-Regierung sich der rechtlichen Bindung entziehen will. Und das ist doch nicht nur ein Problem für das Völkerrecht. Das ist auch etwas, was Sie im innerstaatlichen amerikanischen Recht sehen. Und das ist eine sehr grundsätzliche Herausforderung an die Idee von Rechtsstaatlichkeit, wenn der Akteur, der diese Völkerrechtsordnung ja auch letztlich geschaffen hat und in weiten Teilen auch in seinem Interesse geschaffen hat, sich jetzt von dieser Ordnung abwendet und sie vollständig ignoriert und beiseite fegt. Wenn ein Friedensrat eingesetzt wird, in dem Trump nicht nur als Privatperson auf Lebenszeit sitzt, sondern eben auch noch als Vertreter der USA und dann als Vorsitzender sowohl das Recht setzen kann, als auch das Recht auslegen kann, als auch das Recht durchsetzen kann, dann hat das
auch
eigentlich...
Die Mitgliedsbeiträge kassieren kann.
Das hat alles nichts mehr mit unseren Vorstellungen von Rechtlichkeit zu tun.
Ist aber kurioserweise eine Kreation des Sicherheitsrats. Das, was Sie jetzt gerade sagen, ist eine Resolution des Sicherheitsrats.
Aber nicht der Friedensrat, aber vor der Resolution.
Herr Erding, ganz kurz. Vernichtungskrieg ist gerade gefallen in Bezug auf Russland und die Ukraine. Wie geht die Bewertung Völkerrechtler weltweit und auch Ihre in Bezug auf den Krieg in Gaza? Wo stehen wir da? Weil genau darum drehte sich ja auch die globale Debatte. Ich habe in der Zeit ein paar Wochen auch in den USA verbracht und mitgekriegt, wie hart dort diese Debatte geführt wurde und wie hart der Vorwurf der doppelten Standards erhoben wurde. Sagen, ihr geiselt das, was Putin in der Ukraine macht, aber ihr seht zu, wie Israel, das war immer das zentrale juristische Argument, weit über jede Verhältnismäßigkeit hinaus dort agiert und operiert. Wie ist da die aktuelle Einschätzung, Herr Ambos, Sie vielleicht zuerst?
Na ja, gut, also auch hier müssen wir ja noch mal unterscheiden. Nehmen wir jetzt mal an, Israel hat ein Selbstverteidigungsrecht auf den Angriff der Hamas. Auch nicht ganz unumstritten, aber im Ergebnis stimme ich dem zu, auch in meinem Buch. Aber dann mache ich eben eine genaue Untersuchung, unter anderem unter Hinzuziehung gerade israelischer Kollegen, wo ich mir genau angucke, wie ist das mit den Regeln des humanitären Völkerrechts, Unterscheidungsgrundsatz. Es werden Zivilisten angegriffen, besonders geschützte Personen, Journalisten, medizinisches Personal. Kinder. Wie ist es mit der humanitären Hilfe? Also wie ist diese gesamte Kriegsführung, die wir in so einem Bild zum Beispiel sehen und wo Sie dann schon zu Recht sagen, um das jetzt nicht zu kompliziert zu machen, ist ja nicht die Grenze der Verhältnismäßigkeit erreicht, wenn eine solche Zerstörung, die nicht mehr gezielt sich gegen eine Gruppe, die man angreifen darf, nämlich die Hamas, wobei man da auch genau überlegen muss, wen man davon angreifen darf, auch nicht irgendein Mitglied nur, sondern man muss den aktiven Kombattanten, den faktischen Kombattanten darf man angreifen, ist auch alles nicht so unumstritten. Und da muss ich leider zum Ergebnis kommen, auch wenn ich bei der Frage des Genozids, anders als die Holocaust-Forscher, die Genozidforscher, Leute wie Omar Bartow als Jurist sage, ich würde dem nicht beitreten und überlasse das dem IGH.
Bartow muss man kurz erklären, das ist einer der renommiertesten, kann man sagen.
Amerikanischer Jude, genau. Unter anderem. Aber da brauchen wir das auch nicht, diese Diskussion muss man nicht haben. Was in Gaza passiert und jetzt auch im Libanon sind für mich einfach Grenzüberschreitungen und was ich eigentlich nur sagen will und deswegen liegt mir sehr am Herzen diese Doppelstandardfrage. Wir erkennen ja Israel als Staat an. Israel ist ja ein Staat, mit dem wir besonders verbunden sind und weil ich diesen Staat anerkenne, sage ich auch, dieses Recht gilt für diesen Staat. Ich kann ja schlechterdings nicht mehr als von meiner Bundeswehr weniger verlangen von Israel. Wenn ich sage, in Afghanistan, wo wir einen berühmten Fall hatten, Oberst Klein in Kunduz, wo der Oberst Klein diesen Befehl gegeben hat, da wurden am Ende dann Zivilisten getötet. Wir hatten hier ein Verfahren in Karlsruhe beim Generalbundesanwalt und da sage ich auch, ich habe ja das Völkerstrafgesetzprozess mit anderen Kollegen gemacht, auch die Bundeswehr muss sich natürlich an Völkerrecht handeln und eventuelle Kriegsverbrechen müssen geahndet werden. Und genau das Gleiche sage ich natürlich auch zu Israel. Genauso verdient Israel Anerkennung, indem man das Recht auf Israel anwendet. Und im Grunde ist das dann wieder eine empirische Frage, die natürlich erschwert ist, weil wir nicht nach Gaza kommen und weil wir nicht forensisch arbeiten können, um das, was Sie hier an Bildern zeigen, auch vor Ort uns genau anzugucken.
Frau Krieger, wie geht Ihre Einschätzung? Was bedeutet das für den Begriff? Vielleicht können wir darüber auch noch mal sprechen, weil es ja auch eine Rückkopplung auf uns hat, den Begriff der Staatsräson.
Ja, vielleicht zum Begriff der Staatsräson. Der Begriff der Staatsräson lässt sich im Grunde in zweierlei Formen auslegen. Ja, und ich glaube, so wie er letzten Endes von Angela Merkel bei ihrer Rede in der Knesset damals verwandt worden ist, bezieht er sich auf den Gedanken einer außenpolitischen Handlungsmaxime, einer Leitlinie, die aus ihrer Richtlinienkompetenz als Bundeskanzlerin kommt um eben deutlich zu machen, und ich glaube, das ist außer Frage, dass Deutschland eine besondere politische und auch moralische Verantwortung, historische Verantwortung für Israel und das jüdische Leben auch in Deutschland hat. Der Staatsräsonbegriff ist aber auch ein schwieriger Begriff, weil er an eine vorgelagerte Ebene appelliert und eben auch so verstanden werden kann, dass es sich um Grundsätze handelt, die jenseits des Rechts stehen sollen, die so zentral für einen Staat sind, dass sie rechtlich nicht mehr eingefangen werden können, dass sie auch keinen moralischen Schranken unterliegen. Und dann erinnert er an Begriffe aus dem Ersten Weltkrieg, Kriegsräson geht vor Kriegsmanier, dann geht es um schwere Rechtsbrüche und dann wird es ein problematischer Begriff. Insofern stimme ich Herrn Amboss ganz zu. Jede Idee von Staatsräson kann unter dem Grundgesetz nur eine rechtlich gebundene sein.
Herr Herdegen, nochmal, wenn wir heute hier über Völkerrecht sprechen und die Frage, was ist legitim, was ist verhältnismäßig, der Vorwurf, der immer kommt, ist, bei Russland benennt ihr klar mutmaßliche Kriegsverbrechen. Ich habe durch Gespräche mit Herrn Amboss gelernt, man muss jedes einzelne letzten Endes dieser Kriegsverbrechen auch wirklich nachweisen. Das ist jetzt nichts, was irgendwie im luftleeren Raum steht und ist auch nichts, was irgendwo einer Vermutung unterliegt, sondern man muss das schon klar als Beweis dann führen können. Deswegen mutmaßliche Kriegsverbrechen von Putin. Das sagen wir auch klar und deutlich. Dieselben Politiker tun sich wahnsinnig schwer damit, wenn es darum geht, mutmaßliche Kriegsverbrechen in Gaza zu benennen. Wie würden Sie das juristisch argumentieren?
Auch hier plädiere ich für eine scharfe Differenzierung. Wir haben auf der einen Seite eine systematische Verletzung der Pflichten gegenüber der Zivilbevölkerung. Das ist der Kern des humanitären Völkerrechts, deswegen habe ich das nochmal erwähnt, das ist das, was wir schon im 19. Jahrhundert hatten, als gewissermaßen das menschliche Gewissen im Kriege. Der Fall Israel und Gaza ist deswegen außerordentlich schwierig, weil wir hier eine Militäroperation der Hamas aus der Zivilbevölkerung, unter der Deckung der Zivilbevölkerung haben. Es werden Moscheen, Kindergärten, Schulen benutzt. Sodass sich hier die Frage stellt, hat Israel das getan, was man von den israelischen Streitkräften erwarten kann, um diese sogenannten Kollateralschäden zu vermeiden und so gering wie möglich zu halten. Und wenn wir die Bilder sehen, kommen uns da natürlich Zweifel. Aber wir müssen hier in der Tat jede einzelne Operation beurteilen. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Vorgehen Israels bei der Blockade von humanitären Lieferungen. Ja. Auch hier kenne ich nicht die letzten Details, aber ich habe auch eine gewisse Ungewissheit bei mir selber und auch bei vielen israelischen Freunden, die ja der Netanyahu-Regierung sehr oft kritisch gegenüberstehen, ein Hin und Her schwanken, ob nicht sozusagen das Übermaß erreicht worden ist in der Zahl der zivilen Opfer. Ich traue mir hier kein Urteil zu, bin immer davon ausgegangen, dass die israelischen Streitkräfte an sich so geschult sind, es in ihre DNA haben, dass sie scharf zwischen militärischen Zielen und der Zivilbevölkerung unterscheiden. Vom Genozid, glaube ich, sind wir weit entfernt, weil es eine bewusste Vernichtungsabsicht
Das ist erfordert. Das ist interessant, dass Sie das sagen, Herr Amboss. Ich verfolge so ein bisschen die weltweite Debatte. Sie sagen, Herr Herdegen, wir sind weit davon entfernt, von diesem Genozidvorwurf. Wenn ich andere Völkerrechtler höre, sind die gar nicht weit davon entfernt, sondern sagen, das ist ein Genozid.
Ja, nicht nur Völkerrechtler, auch die UN-Kommission. Es gibt ja eine eigene Commission of Inquiry für die besetzten palästinensischen Gebiete. Also jetzt nicht Francesca Albanese, die Sonderberichterstatterin, sondern es gibt eine eigene Untersuchungskommission. Es gibt einen Bericht der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem. Es gibt einen Bericht der Physicians for Human Rights, der Ärzte für Menschenrechte aus Israel. Es gibt Amnesty, es gibt Human Rights Watch. Es gibt eine ganze Reihe. Wenn ich in Veranstaltungen sitze und komme mit der Abgewogenheit des Juristen und Richters, dann kriege ich ziemlich viel Shitstorm, dann kriege ich Reaktionen, was willst du eigentlich noch hören, damit das ein Genozid ist. Also weit davon entfernt, Herr Herdegen, das entspricht nicht der Realität. Wir hatten ja auch Anordnung des Internationalen Gerichtshofs, also Anordnung im vorläufigen Verfahren, wo der Internationale Gerichtshof die Möglichkeit einer Verletzung der Rechte aus der Konvention, der Genozidkonvention, anerkannt. Unter anderem mit dem sehr anerkannten deutschen Richter Georg Nolte, der das auch alles, das waren alles klare Entscheidungen, wo auch die sogenannten westlichen Richter mitgestimmt haben. Also das ist
sehr, sehr umstritten. Aber ich würde eher sagen, dass wir hier im Raum, die wir für alle wahrscheinlich sagen, kein Genozid, eine Mindermeinung sind, weltweit betrachtet. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung.
Mich würde mal interessieren, Entschuldigung, Frau Krieger, die Konsequenz für Deutschland. Inwieweit tangiert uns das dann auch tatsächlich? Inwieweit tangiert es Beamte im Verteidigungsministerium, Staatssekretäre, Menschen, die dann irgendwann eine Waffenlieferung freizeichnen müssen und nicht hundertprozentig ausschließen können, wenn der Vorwurf der ist oder wenn der Vorwurf der von schwersten Kriegsverbrechen ist, dass sie dann plötzlich Teil von Kriegsverbrechen werden und damit auch das Land? Inwieweit stellt sich diese Frage?
Diese Frage kann sich insbesondere dann stellen, wenn Kriegswaffen im eigentlichen Sinne nach Israel geliefert werden und dann entsprechend eingesetzt werden. Also ein bestimmtes Risiko gegen verschiedene völkerrechtliche Verpflichtungen zu verstoßen, wenn man eben Kriegswaffen nach Israel liefert, besteht. Und nicht umsonst hat die Bundesregierung ja auch im Sommer 2025 bis zum Waffenstillstandsabkommen die Rüstungsexporte eingestellt oder erheblich heruntergefahren. Es ist schon eine Sorgfaltspflicht einer Regierung, darauf zu achten, dass man sich eben nicht an schwersten Kriegsverbrechen beteiligt. Aber im Einzelnen muss man dann juristisch eben auch genau hinschauen, um welche Art von Waffen es sich handelt, wie die eingesetzt werden und ob eben so eine Beziehung hergestellt werden kann.
Herr Herdegen, sehen Sie diese Gefahr, dass dann plötzlich auch Deutschland auf der Anklagebank sitzt?
Wir sitzen ja gewissermaßen schon auf der Anklagebank. Bank in Den Haag, weil wir die Klage von Nicaragua haben. Da sehen wir übrigens, wie Völkerrecht natürlich auch sozusagen strategisch eingesetzt wird. Die Regierung von Nicaragua steht nicht im Verdacht, dass sie sich um die Menschenrechte in irgendeiner Weise sorgt. Das ist gewissermaßen ein eben prozessual mögliches Instrument, um hier gegen einen westlichen Staat, der für Israel eintritt, prozessual vorzugehen. In der Tat, bei allen Waffenlieferungen muss man gucken, ist erkennbar, dass hier humanitäres Völkerrecht verletzt wird. Wie gesagt, beim Völkermord bin ich deswegen weit weg, weil auch der Internationale Gerichtshof gesagt hat, es muss eigentlich so sein, dass die Absicht, eine Bevölkerungsgruppe zu vernichten, die einzig mögliche Schlussfolgerung ist aus der Zusammenschau aller Indizien. Und deswegen sage ich, da sind wir doch ein Stück weit weg im Falle von Gaza.
Ich würde aber gerne noch mal aufgreifen, was Sie auch zu dem Nicaragua-Verfahren sagen. Es stört mich doch sehr, wenn wir solchen Staaten wie Nicaragua vorwerfen, dass sie nur strategische Interessen verfolgen, gleichzeitig suggerieren, westliche Staaten würden das nicht tun, wenn sie vor den IGH gehen. Natürlich verfolgen auch westliche Staaten strategische Interessen, wenn sie ein Verfahren vor den IGH bringen. Und der IGH selbst hat in seiner Rechtsprechung gesagt, man muss nicht mit sauberen Händen zu uns kommen. Also auch ein Staat, der Menschenrechte verletzt, kann trotzdem andere Menschenrechtsverletzungen einfordern. Das ist die Idee internationaler Gerichtsbarkeit. Und ich glaube, wenn Ihnen an der Glaubwürdigkeit des Völkerrechts gelegen ist, dann ist es doch auch wichtig zu sehen, dass diese letzten Endes ja von europäischen und westlichen Staaten stark beförderte Ordnung eben immer noch vom globalen Süden angenommen wird und die Institutionen genutzt werden. Und dass der globale Süden heute einige der wichtigsten Verfahren angetrieben hat, ist doch gerade eine der wenigen guten Nachrichten, die wir im Moment noch im Völkerrecht haben. Beispielsweise das Klimagutachten des IGHs ist sehr stark eben von den Small Island States betrieben worden. Wir haben das Gutachten zu den besetzten Gebieten. Auch das sind alles wichtige Schritte in der Rechtsentwicklung. Und da ist viel eben auch auf die Initiative von Staaten zurückzuführen, die vielleicht nicht sozusagen in ein europäisches Raster fallen, aber doch legitime Akteure der internationalen Ordnung sind.
Aber verehrte Frau Krieger, wollen Sie denn ernsthaft bei einem derart menschenverachtenden, korrupten, diktatorischen Regime wie Nicaragua dafür werben, dass wir dort die Moral und die Bindung an das Völkerrecht hinbringen?
Aber es geht doch nicht um die Moral, Herr Herdegen.
Nein, Sie sagen ja gerade, wir müssen uns auch deswegen vor Doppelstandards hüten, um nicht bei solchen Staaten Punkte zu verlieren. Aber es ist bei einem Staat wie Nicaragua überhaupt kein Punkt zu gewinnen für unsere Wertordnung, auch nicht für die völkerrechtliche Wertordnung, weil es dieser Staat ist, der diese völkerrechtliche Wertordnung ja mit Füßen tritt.
Ja, aber er nutzt das prozessuale Instrument. Das ist eine ganz andere Frage. Ganz einfach das Beispiel. Ich hatte diese Diskussion hier schon vor Jahren mit Herrn Wolfson, der Südafrika so gedisst hat in dieser Sendung und gesagt hat, was ist das eigentlich für ein Staat? Was bilden die sich ein, gegen Israel vorzugehen? Da habe ich gesagt, wie ist das denn? Sie fahren einen Mafia-Boss an in Bonn mit Ihrem Auto oder mit dem Fahrrad und der klagt jetzt gegen Sie vor dem Landgericht Bonn. Da können Sie auch nicht zum Richter sagen, das ist aber ein Mafia-Boss, das ist ein ganz schlimmer Mensch, aber der nutzt halt die prozessualen Möglichkeiten erhärtigen. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Uns muss beschäftigen als Deutschland, nehmen wir teil an einem Genozid oder leisten wir Beihilfe zu Kriegsverbrechen. Das ist das, was mich als Deutscher Bürger beschäftigt. Und wenn der IGH in ein paar Jahren, das wird leider noch etwas dauern, tatsächlich zum Ergebnis kommt im Verfahren Südafrika-Israel, es hat einen Genozid gegeben, dann stehen wir aber ziemlich schlecht da. Und dann wird dieses andere Verfahren weitergehen. Deswegen, ich kann Ihnen auch sagen, aus Diskussionen mit Leuten aus Ämtern, mit Anwälten in Berlin, das ist durchaus, wird durchaus vom Beamten gesehen, diese Gefahr, dass man in eine Beihilfestrafbarkeit kommt bei den Kriegswaffenlieferungen. Die sind nicht alle so cool und sagen, da wird schon nichts passieren. Wir haben ja auch Ermittlungsverfahren, die da laufen.
Also, wir sind leider, drei Professoren, jetzt sind wir gerade richtig warm gequatscht und leider aber am Ende der Zeit. Viel gelernt heute. Danke Ihnen ganz herzlich. Ich glaube, es war wichtig, sich einmal mit diesem zentralen Begriff auseinanderzusetzen, der auch in dieser Sendung, aber nicht nur, eine große Rolle spielt. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.